Ja, guten Morgen. Wir haben schon vieles heute gehört über Glauben, über Vertrauen. Von den Jüngsten unter uns haben uns davon schon erzählt. Und ich habe ja so etwas Ähnliches als Überschrift heute über der Predigt. Und zwar die Frage: Ist es einfacher, sehend zu glauben? Ich weiß nicht, wenn ihr die Frage hört, wie es euch damit geht und vielleicht denkt ihr, was hat der jetzt wieder für ein Problem? Kann sein. Aber je länger ich in der Vorbereitung über die Frage nachgedacht habe, je mehr habe ich deren Umfang und Tiefe erfasst. Und aus den Gedanken möchte ich heute einen gewissen Ausschnitt mit euch teilen. Ja, wie gesagt, es geht um unser Glauben, den Glauben an den Gott der Bibel, Yahweh, der für uns momentan verborgen ist. Gott ist für uns menschliche und in Sünde verstrickte Wesen und Geschöpfe in seinem Sein und Wesen nicht erfassbar. Er ist für uns unzugänglich. Das ist nicht seine generelle Absicht, denn wir wissen nach 1. Mose 3, das war nicht immer so. Und nach Offenbarung 21 wissen wir auch, dass das nicht immer so bleiben wird. Jesaja drückt den momentanen Zustand so aus: Für wahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, der Heiland. Und Mose, der ja sehr nahe an Gott dran war, es heißt, Gott redete mit ihm wie mit einem Freund. Auch Mose muss erfahren, die Güte und Herrlichkeit Gottes kann an ihm vorbeiziehen. Mein Name Yahweh kann ich vor dir ausrufen, aber mein Angesicht, das kannst du nicht sehen. Und der Apostel Paulus schreibt betend dann im Brief an den Timotheus: Ich gebiete vor Gott, der das All in Leben zeugt, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Aus den Versen folgt für mich, was ich zu Anfang gesagt habe: Gott ist unzugänglich in der gegenwärtigen Schöpfung. Unser Glaube ist aber nicht ein vages oder fragiles Gebilde, einfach nur irgendwie ein Nichtwissen, sondern voller Zuversicht, und unser Glaube hat eine satte Grundlage. Der Glaube ist, wie wir im 11. Kapitel des Hebräerbriefs lesen, eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es geht in dieser Definition um Zuversicht, um Hoffen und um Sehen, beziehungsweise eben Nichtsehen. Die Frage, der wir heute nachgehen wollen, entstand bei mir nach dem Lesen der Begegnung von dem Jünger Thomas mit seinem auferstandenen Herrn im Johannesevangelium Kapitel 20. Thomas möchte die Wundmale sehen, um glauben zu können, dass der vor ihm Stehende der auferstandene Jesus ist. Nachdem Jesus ihm die Bitte erfüllt, kommt Thomas zum Schluss und spricht: Mein Herr und mein Gott. Thomas glaubt also. Und darauf antwortet Jesus zu ihm und sagt grundsätzlich: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Und dann eben der Satz: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Kennen wir bei uns den Wunsch, etwas Sicht- und Greifbares für unseren Glauben zu haben? Wie groß ist unser Eifern nach Übernatürlichem, nach Wundern, nach Beweisen für das, was wir glauben? In meinem bisherigen Glaubensleben habe ich in verschiedenen Gemeinden ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Streben nach Bestätigungen der Existenz des lebendigen Gottes durch Sichtbares erlebt, besonders in Form von übernatürlichen Phänomenen, von Zeichen und Wundern, die erbeten und dann erlebt werden wollen. Die Bibel selbst gibt uns dazu ausreichend Stoff, wie der Schöpfer Gott in der Geschichte gehandelt hat: sichtbare Zeichen wie Wolken und Feuersäule, Sieg in menschlich gesehen aussichtslosen Schlachten und Kämpfen, seine Herrlichkeit im Tempel, übernatürliche Phänomene, Aussetzen der physikalischen Regeln, wie das Schilfmeer, das plötzlich trocken war in einem Bereich, wie Josua bei der Schlacht von Gibeon erlebt hat, etliche Wunder von Versorgung und Heilung, die legendäre Aussendungsrede Jesu, Schlangen anfassen, Gift trinken, wird den Jüngern in Markus 8, 16 möglich. Viele Zeugnisse von konkreten Lebensführungen, Geschenk von Segen und Gelingen. Ich möchte euch im Folgenden an verschiedene Glaubenszeugen erinnern, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Hier könnten wir eine lange Liste an Beispielen nennen, alleine wenn wir die Liste der Wolke an Glaubensvorbildern aus dem schon erwähnten Kapitel 11 des Hebräerbriefs lesen würden. Aber ich habe einige wenige Schlaglichter rausgesucht. Als erstes, wenn es um Glauben geht, denke ich, müssen wir Abraham nennen. Ein Mann, der einfach in dem Zusammenhang mit Glauben sofort in den Sinn kommt. Er wurde von Gott erwählt und erhielt eine besondere Berufung. Obwohl der zeitweise vorhandene Zweifel, ich erinnere, dass Abraham Gott seine Kinderzusage in der Kinderzusage unterstützen wollte und Eliezer als Erbe vorschlägt, beziehungsweise Ismael als möglichen Nachkommen zeugt. Trotzdem, trotz diesen immer wieder vorhandenen Zweifeln, nennt Paulus den Abraham als ein Glaubensvorbild für die Gemeinde. In Römer 4 steht, dass Abraham die Sterne zählt und in den Sand greift, ohne dass er einen sichtbaren Nachkommen hat. Denn er glaubt dem Wort der Verheißung seines Gottes. An Abraham, denke ich, sehen wir, wie der Glaube über die Länge eines Lebens phasenweise stark, aber auch angefochten und schwach sein kann. Es ist kein Selbstläufer. Die wenigen intensiven Begegnungen mit seinem Gott, wo er vieles hören und auch sehen durfte, reichen immer nur für kurze, starke Glaubensabschnitte. Das Leben aber stellt sich als ein Marathon dar, was Ausharren im Glauben erfordert. Der Hebräerbrief erwähnt auch den Abraham und sagt über ihn: Und so wartete Abraham in Geduld und er erlangte die Verheißung. Ein weiterer größerer Punkt ist für mich das Volk Israel. Das Volk Israel, auch als erwähltes Volk, lebt ja auf Basis des Bundes vom Sinai und lebt in einer Berufung sehr stark in einem Schauen. Generell, sage ich mal, Teil der Berufung ist es eben, etliche Verheißungen im Sichtbaren zu haben. Wir kennen die Schechina als Zeichen Gottes Herrlichkeit oder der Lichtglanz seiner Gegenwart, die in unterschiedlichsten Formen das Volk begleitet hat. Eben die Wolken- und Feuersäule beim Auszug aus Ägypten und auf dem Weg durch die Wüste. Seine Präsenz im Zelt der Zusammenkunft. Das Volk hat immer sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes erhalten. Ich denke auch, das Gesetz beim Bundesschluss, auch das war was sehr stark Konkretes, sichtbares Sehen von Gott. 2. Mose 34, da steht, und er sprach, siehe, ich will einen Bund machen vor dir und vor allem vor deinem Volk und will Wunder tun, dergleichen nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und alles Volk, darunter du bist, soll an dir sehen des Herrn Werk, denn wunderbar soll es sein, dass ich bei dir tun werde. Also das ist von Anfang an über dem Volk Israel ausgesprochen, dass eben der Bund beinhaltet Wunder, sichtbare Dinge, die alle Nationen außenrum sollen an dem Volk Israel sehen, was der Herr, wie groß der Herr ist. Die spektakuläre Landnahme durch Siege über die Einwohner und anschließend verbunden mit Ruhe, Schutz und Frieden nach der Verheißung. Ganz besonders geknüpft an die Person auch des Josua. Josua 21 steht, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Haus Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Alles, also Land, Versorgung, Milch, Honig, Schutz, Frieden, unter der Bedingung, dass sie sich zu ihrem Gott halten. Eben diese Zweiseitigkeit in diesem Bund. Teil der Berufung ist aber auch, eben deshalb bei der Abwendung und Gottlosigkeit folgt Zurechtbringung durch Gericht. Diese Aussage gilt dem Volk Israel bis heute. Und wir sehen über die Geschichte hinweg, wie sich diese hin und her gekippt hat, eben abhängig, wie das Volk Israel zu seinem Gott steht. Wenn wir jetzt generell anschauen, was bedeutet es, dass eben doch so viele sichtbare Zeichen dem Volk Israel gegeben sind für den Glauben hinsichtlich unserer Frage? Hat das Sehen den Glauben besonders gestärkt? Ich denke, die Antwort wäre kurzzeitig ja, manchmal nur Tage und Stunden, manchmal eine Generation, aber nachhaltig nicht. Zwei weitere Personen aus dem Volk Israel, die wichtig sind, wenn es um Sichtbares geht, um Übernatürliches, quasi um Spektakel, sind die beiden Propheten Elia und Elisa. Die sind sicher musterhaft dafür. Die leben zu einer Zeit, da sich das Volk abgewendet und von Gott entfernt hat und sich dem Baal zugewendet hat. Eine Zeit des Abfalls. 10 Stämme haben Gott verlassen und dienen dem Baal und verlieren somit das Recht auf Wohnsitz im Land. Gott möchte sie zur Umkehr bewegen und schickt, wie schon in der Zeit der Richter, besondere Männer, zuerst den Elia. Und der Elia vollbringt 8 zum Teil spektakuläre Wunder. Nach dem Elia, tritt dann Elisa auf, er tritt in seine Spuren, circa 850 vor Christus. Die Ablösung Elias und die Entrückung im Feuerwagen ist so bekannt wie spektakulär. Deshalb möchte ich sie aber trotzdem vorlesen. In 2. Könige 2, Vers 4 beginnt sie und heißt: Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird, also den Elia? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun solle, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir 2 Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht geschehen. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gegen Himmel. Also sehr spektakulär, was die 50 Prophetenjünger aus der Ferne zu sehen bekommen. Sichtbare Zeichen, sichtbare Wunder. Und was eben dann mit der Bitte von dem Elisa passiert, daraufhin beginnt nämlich ja dann sein Wirken. Sein Wunsch wird ihm erhört und er durfte mit doppeltem Maß 16 Wunder vollbringen. Bei der Berechnung von diesen 16 Wundern muss man ein Stück weit schauen. Eben da zählt man hier in der Folie, die vor euch ist, eben die Wunder, die Elisa aktiv getan hat und nicht die, die er mitbekommen und gesehen hat. Aber auch dort waren sehr spektakuläre Dinge dabei, wie die Heilung des Quellwassers in Jericho oder die Nummer 7, die Auferweckung des Sohns der Sunamitin. Das Wunder Nummer 12 fand ich immer schon sehr beeindruckend, das schwimmende Eisen. Die Nummer 14, die syrische Armee wird mit Blindheit geschlagen. Oder die Totenauferweckung eines Mannes im Grab des Elisas. Was ist jetzt die Bewertung von den beiden Propheten hinsichtlich unserer Frage, ob es eben hilfreich ist oder einfacher ist, Sehen zu glauben? Das Sehen von Gottes Größe durch Wunder hat das Volk Israel nicht besonders gestärkt. Circa 700 vor Christus werden 10 Stämme durch die Assyrer deportiert und verlieren sich weitestgehend. Die massiven Wunder verpuffen offensichtlich. Wenn man weiter in der Geschichte vom Volk Israel schaut, was hinsichtlich Sehen ist und was sie mit Sehen erlebt haben, sind die Propheten, sei es die großen oder auch die kleinen Propheten, ganz starke Geschichten und auch ganz starke Erlebnisse. Die beginnen ja oftmals so, deshalb springe ich da auch nur in der Kürze drüber. Jeremia schreibt, Yahweh ließ mich sehen, und dann geht es so. Hesekiel und ich sah, und Hesekiel schaut die Herrlichkeit des Herrn. Daniel 8, und ich hob meine Augen auf und sah, und er darf die Vision von Widder und Ziegenbock sehen. Amos 7 und 8, also ließ mich der Herr Yahweh sehen. Einmal ein Gericht mit Feuer, ein andermal den Herrn auf einer Mauer mit dem Senkblei, wieder einmal einen Korb mit reifen Obst. Der Zacharia schreibt, und Yahweh ließ mich 4 Werkleute sehen. Also auch dort viele Dinge im Sichtbaren, im Klaren, im offensichtlichen Bereich. Und wieder die Frage, hat das Sehen der Propheten, oftmals ja verbunden eben mit Zeichen, den Glauben im Volk Israel besonders gestärkt? Und die Antwort, den Glauben der Propheten schon. Das waren oftmals, wie ich finde, stabile Männer, glaubensvolle Leute. Das Volk Israel erlebt aber eine weitere Gefangenschaft und Wegführung durch die Babylonier, ca. 600 vor Christus. Dann kommt für mich eigentlich der besonderste Punkt, was das Volk Israel je erlebt hat. Das Volk Israel erlebt das sichtbare Kommen ihres Messias auf der Erde. Gott hat sich für sein Volk in einem besonderen Maße darin geoffenbart, in der Person Jesus von Nazareth. Nach Paulus im 2. Korinther schreibt er, kennen wir ihn heute so nicht mehr. Das sagt er selbst denen, die Jesus noch leiblich gesehen haben. Der erhöhte Herr ist nicht mehr so, wie der Jesus, die Person, die damals auf der Erde war, der hungrig wurde, der an einem Ort gebunden war, der heutige Herr Jesus, der erhöhte Christus, ist in aller seiner Macht für uns zur Verfügung und ist unser Herr. Aber Jesu leibliche Erscheinung war trotzdem eine außerordentliche in vielerlei Weise. Johannes schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen, als der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Matthäus zitiert im Kapitel 4 die Prophetie aus Jesaja 9 für das Volk Israel. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die im Finsteren wohnen, scheint es hell. Also die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes, wird ein ganzes Stück weit sichtbar in der Person des Jesus. Jesus, das sichtbare Licht in der Welt. Das Königreich der Himmel oder auch das Reich Gottes, welches an die Anwesenheit des Königs Jesus auf die Erde gebunden ist, war mit seinem Wirken anbruchhaft auf der Erde. Und als er von den Pharisäern gefragt wird in Lukas 17, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, sehet, das Reich Gottes, die Königsherrschaft der Himmel, ist mitten unter euch. Dieses Königreich der Himmel ist verknüpft mit massiven Zeichen und Wundern, wie wir sie aus den Evangelien kennen. Sie ist seither und bis zum endgültigen Anbruch bei Jesu Wiederkunft nicht mehr aktiv und wird nicht mehr gesehen in dieser Weise. Wir kennen die Aussendungsrede, die ich vorher schon mal kurz erwähnt habe. die, wenn sie heute auf die Gemeinde angewendet wird, die Gemeinde fehlleitet. Und dabei ist sie ja eigentlich klar adressiert. In Matthäus 10 sagt Jesus, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, diese auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus sandte die 12 aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätze, treibt Dämonen aus. Ich denke, der Kontext ist klar. Israel als Segensträger der Nationen erlebt anbruchhaft die Königsherrschaft der Himmel unter ihrem Messias. Und genau diese ist eben mit diesen starken, sichtbaren Zeichen und Wundern verknüpft. Jesus selbst tut ja alles, um seine Autorität und den Nachweis zu bringen, dass er, der bereits durch Jesaja und durch viele andere Stellen im Alten Testament verheißene Messias ist. Ganz besonders spektakulär und ja, klar die messianischen Wunder. Jesaja schreibt ja, wenn der Messias da ist, dann werden Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und Stumme reden. Jesus tat alle Zeichen und Wunder der Propheten als Nachweis, ich bin der Messias. Trotzdem erfolgte aber die Ablehnung durch die Schriftgelehrten und Pharisäern. Das Sehen von Zeichen und Wundern hat bei ihnen keinen Glauben bewirkt. Die führenden Juden haben Jesus stellvertretend für das ganze Volk als Messias abgelehnt. Die Konsequenz ist, dass Jesus sein Wirken im Sinne der Errichtung des Reiches Gottes abbricht und seine Jünger auf seinen Leidens- und Todesweg vorbereitet. Und er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wir kennen die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und den Jüngern erklärt er über die geistlichen Führer, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend, eigentlich berufen zum Sehen, nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Durch die Ablehnung des Messias wurde bereits als Gerichtshandeln Gottes die Decke des Nichtsehens über das Volk ausgebreitet. Und nochmal hinsichtlich der Frage, hat das Sehen von Jesu verbunden mit Zeichen und Wundern den Glauben im Volk besonders gestärkt? Die Antwort habe ich bereits gegeben, ein klares Nein. Jesus wurde abgelehnt. Nach dem Volk Israel möchte ich jetzt eben unseren Stand und unseren Status hinsichtlich Sehen und Zeichen ein Stück weit darstellen. Ich habe gedacht, das Motto für die Gemeinde ist, die Gemeinde lebt nicht im Schauen und hat dennoch geistliche Augen. Worauf gründet unser Glaube? Woher wissen wir, was wir glauben? Wie sind unsere von Gott gegebenen Voraussetzungen? Ich habe dazu schon mal bezüglich einer fortschreitenden Gottesoffenbarung gesprochen. Als Kind Gottes, ja, weiß ich, denke ich, erleben wir aktuell die höchste bekannte Offenbarungsstufe in dem Zeitlauf jenseits des Garten Eden. Wir haben mit Gottes Wort einen unsagbaren Schatz seiner Offenbarung. Das lebendige Wort der Bibel, durch welches Gott heute zu uns spricht. Seit der Reformation liegt Gottes Wort zunehmend in schriftliche Form inzwischen nahezu für alle flächendeckend über die Erde zur ständigen Verfügung vor. Zudem hat Gott seinen Heiligen Geist in Menschen, die sich Kinder Gottes nennen, eingepflanzt, der diese bewegt und das Wort Gottes aufschließt. Paulus schreibt darüber im 1. Korinther 2, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Unser Glaube, der braucht als Voraussetzung Wissen, der braucht Lehre und der braucht Erkenntnis. Er ist immer verbunden mit Inhalten. Gottes Wort in der Bibel zeugt durchgängig davon, dass Jahwe Gott ein sich mitteilender, lebendiger Gott ist. Die Gemeinde hat aber keine Verheißungen im Sichtbaren oder im Schauen. Im 2. Korintherbrief lesen wir, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig im Himmel, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich möchte noch weiter aus dem Kapitel 8 des Römerbriefs lesen, wo auch der Stand der Gemeinde beschrieben ist. Römer 8, Abvers 23. Wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf diese Erwartung sind wir hoffend gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir geduldig mit Ausharren. In derselben Weise aber hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn was wir beten sollen, wissen wir nicht. Also was schreibt Paulus? Nicht sehend, ausdauernd hoffen, ausharren in Geduld, nicht wissen, was wir bitten sollen, da wir die Auswirkungen nicht überblicken. Das zeichnet unseren Stand als gläubige Kinder gemäß den Aussagen des Paulus aus. Aber auch wenn wir keine Verheißung oder Zusage haben, bitten wir Gott trotzdem um gute und konkrete Wegführung. Wir bitten trotzdem um Gesundheit, trotzdem um Versorgung und Schutz und freuen uns und sind dankbar, wenn wir sein Wirken und Eingreifen erleben. Wir beten aber nicht in der Erwartung und wir beten nicht mit einer Gewissheit, dass Gott alles tut. Wir sind nicht die, die Gottes Finger bewegen. Wir werden an diesen Dingen aber nie unser Umfeld auch beweisen können, dass es einen Gott gibt. Die weltweite Kirche ist nicht signifikant gesünder, sie ist nicht wohlhabender, nicht sichtbar gesegneter. Die gläubigen Arbeitnehmer nicht fleißiger oder zufriedener. Die Familie nicht spürbar fried oder liebevoller als ihr Umfeld. Die Gemeinde hat keine Dinge in ihrer Hand, um ihren Gott beweisen zu können für das Umfeld. Wie bereits ausgeführt, unterscheidet uns das von dem erwählten Volk Israel, welches wir heute deutlichst erleben und sogar noch als weitgehende ungläubige Nation erleben, wie sie sich stark, ob positiv oder negativ, stark abhebt vom Rest der Nationen. Ein letzter Gedanke noch über uns als Gemeinde, über das Schauen mit geistlichen Augen. Im 2. Korintherbrief geht es in dem Zusammenhang darum, dass wir uns nicht aufreiben müssen und uns stärken. Jetzt kommt wie? Indem wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Die Gemeinde schaut mit geistlichen Augen bereits das noch Unsichtbare, das Zukünftige, was Gott aber bereits durch die Propheten in seinem Wort geoffenbart hat. Dazu das Beispiel, wie der Prophet Daniel 600 vor Christus bereits ankündigt. Daniel schreibt im Kapitel 12, vorausschauend über die Gläubigen in der Zeit des Endes. Ich sage über uns. Er erhält dort eine Anweisung direkt von Gott. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es, das Wort, durchforschen oder suchen darin umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und weiter im Vers 10, die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen, die Maskilim, aber werden es verstehen. Überlegt mal, von wem als nicht von der Gemeinde redet Daniel hier, die in der Letztzeit, der Zeit des Endes leben und das geoffenbarte Wort Gottes im ständigen Zugriff besitzen und suchend darin umherstreifen können und etliche dieses auch tun, die Gottes heiligen Geist als Geschenk in sich tragen und so alle Voraussetzungen haben, dass sich Erkenntnis mehrt. Zählen wir uns zu diesen Maskilim, wie Daniel sie nennt, zu den Verständigen, die Bescheid wissen um die Pläne des Ausgangs ihres sich mitteilenden, weil eben allmächtigen Gott? Zählen wir uns zu diesen, über die Daniel im genannten Kapitel 12 schreibt, um die Verständigen, welche leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne? Genau die Leuchtpunkte, die während der Abwesenheit ihres Herrn dem Licht der Welt Orientierung geben können, die nach Philipper 2 geistliche Augen zum Sehen bekommen haben und damit tadellos, rein und unbescholten als Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts sind und unter denen leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Und wie geht das? Im Vers 16 schreibt er, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet auf den Tag Christi. Petrus schreibt in seinem Brief, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich frage mich, wer soll denn diese Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 verstehen? Wer sind denn die, die von Kriegen, Hungersnöten, Pandemien und Seuchen nicht erschrecken und diese in den prophezeiten Wehen verorten? Wer soll Klarheit behalten zwischen den vielen Stimmen, die behaupten, ich bin der Christus und damit viele verführen? Und. So gibt es viele Sätze und Aussagen in Matthäus 24, wo ich denke, die von der Gemeinde heute verstanden und eingeordnet werden können. Und schließlich, wer sind die, welche, wenn der Feigenbaum weiche Zweige und Blätter bringt, erkennen, dass der Sommer nahe ist? Der Feigenbaum als ein Bild für Israel, den Gott entsprechend den Worten in Jeremia 24 wieder im Land eingepflanzt hat. Ich denke, das stärkste, auch mit Augen sichtbare Zeichen ist, wie ich zu Anfang bereits gelesen habe, für die umliegenden Nationen, ist das Volk Israel. Wir sehen an ihm die präzise Erfüllung des geoffenbarten Planes und können die letzten Jahrzehnte und auch die aktuelle Situation mit unseren geistlichen Augen erkennen und innerhalb des geoffenbarten Heilsplans verorten. Für das geistliche Schauen gilt, nur von dem man weiß, kann in Anführungszeichen gesehen werden. Der Imkerblick in das Bienenvolk sieht, ob es dem Volk gut geht. Er sieht das Brutverhalten, er sieht die Futtervorräte, er sieht mögliche Schwarmaktivität und vieles andere mehr. Und er sieht eben nicht nur ein Krabbeln wie der Laie. Das geistliche Schauen ist unsere Spezialdisziplin, zu der uns Gott alles Nötige gegeben hat. Nur die Gemeinde hat die Möglichkeit, durch Wort und Geist den aktuellen Lauf der Zeit einzuordnen und kann begründete Hoffnung und Zuversicht weitergeben. Ich denke, wenn wir in Gottes Wort, insbesondere auch den prophetisch offenbarten Linien gegründet sind, kann und können wir auch in Walderstadt auf dem Marktplatz stabil den Menschen gegenübertreten und unseren Kollegen Leuchtpunkte und Orientierung sein. Letztlich nochmal die Frage an uns, die Gemeinde: Ist es einfacher, sehend zu glauben? Nach meinen Ausführungen ein Nein. Und entsprechend den Worten Jesu: Selig seid ihr oder herzlichen Glückwunsch euch, wenn ihr glaubt, obwohl ihr nicht seht. Ich bitte euch wie immer um persönliche Prüfung meiner Aussagen und möchte wieder schließen, so wie das Wort Gottes an uns endet. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Amen.